Ein unerfüllter Kinderwunsch ist für viele Paare eine emotionale Belastung. Doch moderne Medizin kann heute in vielen Fällen helfen, oft sogar mit ganz einfachen Mitteln. Ab wann sollte man aber überhaupt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen? Und wo findet man diese? Darum geht es heute bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von Apodiscounter, die Apotheke für alle. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und spreche alle zwei Wochen in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über ein Gesundheitsthema. Heute geht es um ein wahnsinnig wichtiges Thema für alle, die sich gern Kinder wünschen, aber bei denen es bisher, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht geklappt hat. Die gute Nachricht, oftmals kann man sich helfen lassen. Und darüber spreche ich heute mit Dr. Katharina Bauer. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Kinderwunschzentrum Praxisklinik City Leipzig. Schönen guten Tag, Frau Dr. Bauer.
Schönen guten Tag, Herr Richard. Ich freue mich.
Und ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben.
Gerne.
Frau Dr. Bauer, wie häufig sind denn Paare in Deutschland vom unerfüllten Kinderwunsch betroffen?
Sehr, sehr häufig. Es ist ja oft nicht so ganz genau bekannt, weil es ja auch immer ein bisschen ein Tabuthema ist und nicht jeder sich outet und es sozusagen gleich kundtut, dass es vielleicht nicht klappt mit dem Schwangerwerden. Aber jedes 7. bis 10. Paar ist betroffen in Deutschland. Und es wird letztendlich immer mehr, weil der Kinderwunsch zeitlich nach hinten verlagert wird. Die Paare werden älter, kommen später, sich Hilfe zu holen und dadurch wird die Anzahl der Kinderwunschpaare immer, immer höher und immer mehr.
Also teilweise wahrscheinlich auch deshalb, weil die Paare deshalb später zu Ihnen kommen, weil erstmal die Karriere im Vordergrund steht, dann werden sie älter und dann ist es nicht mehr ganz so einfach.
Richtig, richtig. Es sind viele soziale, sozialpolitische Hintergründe auch damit eingeflochten. Es sind auch viele Akademikerinnen und Akademikerpaare, die zu uns kommen, die einfach eine lange Vorlaufbahn haben, also studiert haben, lange noch im Beruf versucht haben, erstmal richtig das Standing zu kriegen und dann ist es manchmal schon ein bisschen spät, wenn man Mitte 30 bis Ende 30 ist und erst versucht, dann schwanger zu werden.
Ab wann spricht man denn vom unerfüllten Kinderwunsch? Gibt es da eine Zeitspanne? Wie lange muss man das vorher ausprobiert haben?
Also es gibt wirklich richtig Definitionen dafür. Letztendlich, wenn ein Paar ein Jahr lang das ganz intensiv versucht hat, das fragen wir auch in der Sprechstunde ab. Intensivversuch bedeutet wirklich nicht nur ungezielt Verkehr miteinander zu haben, sondern viele machen das heutzutage auch mit Zyklusplaner, mit Apps. Und wenn es nach einem Jahr, also nach 12 Monaten nicht geklappt hat, dann sollte man zumindest eine Abklärung schon mal in Angriff nehmen.
Und intensiv würde ich so interpretieren, rund um den Eisprung, 1-2 Tage vorher, richtig. 1-3 Tage danach und dann möglichst jeden Tag.
Richtig. Es errechnen die Paare heutzutage in sozusagen durch dank der digitalen Technik sehr genau für sich und bringen da schon manchmal so perfekte Studien, eigene Studien mit und zeigen, was sie alles probiert haben.
Ab wann raten Sie denn den Paaren, zu Ihnen zu kommen? Also schon nach einem Jahr?
Ja, das raten wir den Paaren, aber man kann das nicht so fest vielleicht nur an diesem Jahr machen. Man muss letztendlich auch schauen, manche Paare haben auch krankheitsbedingte Auffälligkeiten in der Vorgeschichte. Frauen, die vielleicht schon Voroperationen hatten, Endometriose haben oder auch wenn Männer zum Beispiel Eingriffe im Leistenkanal oder am Hoden hatten, sollte vielleicht doch im Vorfeld zumindest eine Abklärung mal der Befunde erfolgen. Das bedeutet, dass man eine Analyse macht, eine Samenanalyse macht und vielleicht auch schon mal eine anatomische Analyse bei der Patientin. Eileiter, Durchgängigkeitsprüfung oder Hormone, dass man zumindest weiß, ob man eine gute Chance hat. Denn es macht keinen Sinn, einfach nur sagen, oh, ich muss ein Jahr unbedingt erstmal alleine geübt haben und dann lasse ich das erst abklären. Also das sollte man schon ein bisschen individueller betrachten und das empfehlen wir uns auch unseren zuweisenden Gynäkologen. Also da halten wir immer wieder Vorträge und erklären auch, ab wann Paare vielleicht auch schon geschickt werden sollten.
Sie haben ja schon ein paar Gründe genannt. Was sind denn so die häufigsten medizinischen Ursachen, warum es nicht klappt?
Also es ist wirklich, sag ich mal, 50-50 verteilt. Da staunt man oft, weil viele vielleicht auch denken, ach, na, vielleicht ist nur die Frau der Hauptschuldige, kann man überhaupt gar nicht sagen, würde ich immer in Anführungsstrichlein setzen. Die Hauptursache, die sind die weiblichen Ursachen, so ist es nicht. Es ist 50-50, es sind oft auch eingeschränkte Samenbefunde. Es kann oft sein, dass die Kinder, also Jungs im Kindheitsalter schon mal einen Hodenhochstand oder eine Einschränkung sozusagen im Leistenkanal haben und dadurch entstehen schon frühzeitig Veränderungen an den Hodenkanälchen und erst im Erwachsenenalter merken die jungen Männer oft, oh, die Samenproduktion ist nicht in Ordnung und der Befund ist nicht in Ordnung und dann ist das aber leider nicht reversibel. Das sind oft also diese männlichen Ursachen und bei den Frauen sind es oft Ursachen hormoneller Genese, das heißt, dass zum Beispiel der Eisprung nicht richtig funktioniert, dass zu viel oder zu wenig Eibläschen da sind oder aber eben auch anatomische Sachen, dass zum Beispiel eine Endometriose, da kann ich später nochmal kurz drauf eingehen, der Grund ist, dass die Empfängnismöglichkeit einfach über die Eileiter nicht richtig gegeben ist.
Welchen Einfluss haben denn Lebensstilfaktoren? Also Übergewicht, falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, Stress, Schlafprobleme?
Da hat man sehr großen Einfluss. Also das darf man gar nicht so beiseite schieben. Also Lifestyle-Faktoren, sagen wir immer, haben einen wichtigen Ursachengrund. Das heißt, gesunde Lebensweise, keine Genussgifte, nicht rauchen, wenig Alkohol, Drogen, kann man so nicht sagen. Legalisierung von Cannabis jetzt im Prinzip seit ein paar Jahren spielt da bestimmt auch mit rein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn manchmal ist es so, man hat alles abgeklärt und findet keinerlei Ursache. Und dann sagen die, okay, aber was kann ich tun? Einfach natürlich nochmal besonders auf die Lebenssituation, sozusagen auf die Lebensführung Acht geben. Gesund leben, Übergewicht abbauen, keine Genussgifte. Das sind ganz wichtige Dinge fürs Schwangerwerden.
Also kann man schon sagen, wenn wir jetzt mal uns das Übergewicht aus diesen Gründen mal rausklammern, wenn man ja fettleibig ist, wenn man zu viel Übergewicht hat, dass es dann, ja sagen wir mal, eine schlechtere Spermaqualität auch gibt.
Auf jeden Fall. Das ist wirklich auch nachgewiesen. Also da gibt es genug Studien drüber, dass die mit dem steigenden Body Mass Index, und manchmal gibt es ja auch wirklich diesen Begriff per magna, das heißt auf Deutsch, die Fettleibigkeit hat einen hohen, sehr hohen Grad, dass dann sehr, sehr eingeschränkte Samensituationen sich darstellen. Aber auch bei den Frauen, Eizellreifungsstörungen, die Eizellqualität ist schlechter, weil auch das Hormonverhältnis im Körper der Frau, der Übergewicht Frau, sich sehr stark verändert. Ist nämlich ganz interessant, bei uns Frauen wird im Fettgewebe, zum Beispiel auch im Bauchfett, männliches Hormon produziert, Testosteron. Und wenn das überwiegt, stört das im Prinzip die Reifung der Eibläschen.
Wie ist das mit dem Stress? Also es gibt auch Paare, hat man ja auch schon gehört aus dem Freundeskreis, da hat es beim ersten Mal, beim ersten Kind wunderbar funktioniert, im Prinzip gleich beim ersten Mal hinlegen, zack, ist das Kind da. Und das zweite Kind hat überhaupt nicht mehr funktioniert.
Ja. Die heutige Zeit, glaube ich, kann man sich ohne Stress gar nicht mehr wegdenken. Wir Menschen sind irgendwie in unserem beruflichen Umfeld, im privaten Umfeld teilweise auch im Stress, im Freizeitstress. Ne? Das ist auch gar nicht so selten bei jungen Paaren. Da schmunzel ich immer als etwas ältere Ärztin. Die sagen, ja, wir haben gar keine Zeit zusammenzukommen. Wir haben dreimal die Woche Sport da, dann noch die Hobbys auf der Seite. Und dann haben die recht selten miteinander sogar Verkehr. Dann frage ich mich auch, wann es klappen soll beim Schwangerwerden. Ne? Also das ist manchmal auch selbstgemachter Stress. Aber eins ist ja interessant, da gibt es Studien darüber, dass der Stress an sich nicht ein großer Grund fürs Nicht-Schwangerwerden ist. Ich führe als Beispiel immer an, die Nachkriegszeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, die Trümmerfrauen, die nichts zu essen hatten, sind auch wunderbar schwanger geworden und hatten auch nicht mehr Fehlgeburten als Menschen in der heutigen Zeit. Von der Sache her, also das weiß man mittlerweile, dass das letztendlich nicht der Megafaktor ist. Trotzdem sollte man angehalten sein, eben auch so ein bisschen zu relaxen, wenn man den Kinderwunsch hat und das Thema einfach für sich sozusagen ein bisschen in den Vordergrund bringen.
Dann nehmen Sie mich doch mal bitte mit in diesen typischen Ablauf. Wie ist das, wenn ich jetzt feststelle als Paar, es klappt nicht, klingel ich ja nicht gleich bei Ihnen in der Kinderwunschpraxis, sondern gehe wahrscheinlich erstmal zur Gynäkologin oder zum Urologen.
Ja, richtig, ja. Also das ist genau richtig. Also da muss man nicht gleich ins Kinderwunschzentrum kommen, sondern erstmal sozusagen beim Facharzt, bei der Hausgynäkologin können die ersten Untersuchungen erfolgen. Das ist auch in den häufigsten Fällen so, dass die Hausgynäkologinnen und Gynäkologen ganz viel helfen können. Und auch der Männerarzt, der Urologe, kann die normale körperliche Untersuchung machen, die Abklärung des ersten Spermiogramms, und dann hat man erstmal so ein bisschen Grundlage und auch Hinweise, wo steht man. Aber wenn diese Befunde dann nicht in Ordnung wären, dann wäre es schon richtig, ins Kinderwunschzentrum zu kommen, weil wir einfach darauf eingerichtet sind, alle unsere Kraft dieser Behandlung, dieser Unterstützung zu widmen. Das schaffen die normalen Fachärzte in ihren Sprechstunden oft nicht, weil es eben dort auch nebenbei laufen muss.
Dann war man bei der Gynäkologin, beim Urologen, und es steht fest, ja, da könnte was im Argen sein. Kriegt die Telefonnummer, die Adresse, die Überweisung zu Ihnen. Wie läuft das denn weiter ab?
Sie bekommen dann als Paar, also Mann und Frau, so einen Erstgesprächstermin, so nennen wir es jetzt einfach mal. Und da schicken wir auch dem Paar im Vorfeld schon einen Fragebogen zu, weil wir möglichst auch im ersten Gespräch schon viele Informationen haben wollen und auch die Paare darum bitten, ihre Befunde schon mitzubringen, damit wir nicht wieder beim ganzen Urpunkt anfangen und alle Untersuchungen doppelt durchführen. Und dann kommen sie zu uns und dann wird im ersten Gespräch erstmal ausführlich eruiert und beraten, wie wir helfen können. Denn wir steigen ja bei jedem Patientenpaar auf einer anderen Stufe ein. Manche haben noch gar keine Abklärung, da wird von Grund an begonnen. Manche bringen die ganzen OP-Berichte, Spermiogramme mit. Manchmal wissen wir gleich im allerersten Gespräch, oh, es muss eine außerkörperliche, eine künstliche Befruchtung sein. Es wird nicht anders gehen. Die Befunde zeigen das schon. Und so wird praktisch eingestiegen dann im ersten Gespräch. Und wir haben da auch unsere Leitlinien, dass wir dann sozusagen die Untersuchungen beginnen. Ich erkläre es immer so, die Behandlungsschemata, es ist für mich immer wie so ein kleines Treppchen, so sage ich das das auch meinen Patienten, unterste Stufe, noch eine Stufe, nächste Stufe. Wir fangen immer mit der einfachsten Stufe an, denn jedes Paar wünscht sich erstmal ganz normal mit Verkehr miteinander schwanger zu werden. Leichte Optimierungswege, Verbesserung der Eireifung, Verbesserung des Eisprunges, vielleicht auch das Aufbereiten des Samens, der kann im Labor gewaschen und zentrifugiert werden, beschleunigt werden. Also solche einfachen Methoden. Es ist nicht immer gleich die künstliche Befruchtung, die jedem jetzt gleich vorgelegt wird beim ersten Kennenlernen.
Wie oft ist man denn bei Ihnen, bis es dann, sag ich jetzt mal, losgeht?
Ja, also man braucht erstmal für diese Abklärungszeit vielleicht 2 bis 3 Wochen. Dann machen wir eine gemeinsame Befundbesprechung, dann haben wir die Blutbefunde, dann haben wir vielleicht nochmal ein Kontrollspermiogramm auch bei uns. In unserer Praxis arbeiten die professionellen Biologen, Embryologen, die diese Samenzellen untersuchen. Und dann können wir eigentlich so ein bisschen wegweisend sagen, wir müssten den Weg einschlagen oder Sie haben recht gute Befunde. Wir können vielleicht abwarten und können einfachere Wege beschreiten.
Schnappen wir uns vielleicht einfach mal ein schlechtes Spermiogramm heraus. Wie ist das dann? Sehen Sie da die Samenzellen? Och, die bewegen sich nicht gut oder es sind zu wenig oder auch da sind schon ein paar Tote dabei oder wie muss man sich das vorstellen?
Da gibt es richtig, also sag ich mal, Nomenklatur, Referenzbereiche, Lehrbücher darüber und die Samenzellen werden also unter dem Mikroskop gezählt. Es gibt so kleine Zählkammern, wo man praktisch ein Feld auszählt und dann hochmultiplizieren kann auf die Menge der Samenflüssigkeit und daraus ergibt sich der Befund. Und wir machen nicht nur so ein kleines Übersichtsspermiogramm. Für die Urologen in ihrer Sprechstunde haben nicht die Zeit, machen das meistens nur per Übersicht. Wir machen ein Funktionsspermiogramm, das heißt, wir zählen nach mehreren Stunden den Swim-Up-Test, heißt richtig, wie schwimmen Samenzellen nach oben, Swim-Up-Test und Survival-Test, den Überlebenstest der Spermien nach mehreren Stunden. Denn wichtig ist, wie lange sie in uns Frauen, also in der Gebärmutter, schwimmen können und befruchten können. Und da gibt es die interessantesten Befunde. Manchmal ist die Anzahl sehr gut und die Beweglichkeit sehr schlecht. Denn wenn die Samenzellen nur eine halbe Stunde schwimmen, können die es nicht schaffen, auf natürlichen Wege die Eizelle zu befruchten.
Die Reise dauert ja ein bisschen.
So ist es. Manchmal ist die Köpfchenform nicht richtig. Manchmal hat die Samenzelle hat normalerweise einen Hut auf, einen kleinen spitzen Hut und mit dem Hut bohrt sie sich in die Wand der Eizelle hinein, alleine. Bei manchen männlichen Befunden fehlt dieser Hut auf dem Köpfchen der Samenzelle und dann kann die Samenzelle gar nicht an der Eizelle andocken. Und solche speziellen Dinge finden wir heraus und können dann dem Paar sagen, wir können ihnen auf die und die Art und Weise helfen.
Was sind die häufigsten Methoden, wie dann geholfen wird? Also wie können Sie da medizinisch Unterstützung geben?
Bei den Samenzellen, je nach Befund, und da muss man auch noch nach Leitlinien, auch nach Nomenklatur gehen, kann man empfehlen, dass man nur eine leichte Unterstützung braucht. Also zum Beispiel Samenzellen nur in ihrer Beweglichkeit beschleunigen und in die Gebärmutter einspülen, damit sie alleine im Eileiter der Frau befruchten. Oder man sagt, nein, die Samenzellen haben diese Kraft nicht, die Energie fehlt ihnen. Man muss sie mit der kleinen Pipette, mit einer kleinen Mikropipette in die Wand der Eizelle einpieken. Und das ist aber dann im Labor ein außerkörperlicher Weg, eine IVF- oder ICSI-Behandlung. Da gibt es sehr lange Spezialbegriffe, die man sich jetzt hier nicht merken muss. Also ICSI heißt intrazytoplasmatische Spermieninjektion, muss man sich nicht merken, aber bedeutet auf Deutsch, die Samenzelle wird mithilfe einer kleinen Pipette in die Wand der Eizelle eingebracht und dann kann sich die Eizelle befruchten.
Und vorher nehmen Sie die Eizelle der Frau?
Richtig, vorher muss natürlich, das ist die Grundbehandlung. Ich erkläre es immer unseren Patientinnen so. Ich sage immer, okay, ohne ihren Mann geht's nicht, der ist ganz wichtig und muss seinen Samen abgeben am richtigen Tag. Aber bei der Frau ist natürlich die Behandlung ein bisschen langdauernder und man muss eine Hormonbehandlung machen, damit man Eizellen wirklich im Vorfeld gewinnen kann.
Wie lange dauert diese Hormonbehandlung im Vorfeld?
Die Hormonbehandlung dauert ungefähr 10 Tage. Also viele Frauen haben ganz große Ängste, dass sie ganz lange Hormone nehmen müssen. Also das möchte ich auch gerne widerlegen, weil wir uns ja dem natürlichen Zyklus annähern. Wir haben ja einen Zyklus von 4 Wochen und wir wollen die erste Zyklushälfte, also die ersten 2 Wochen unterstützen. Da spielen ungefähr 10 Tage Hormonspritzen eine Rolle, um die Eizellen anzuregen. Dann kommt die Eizellentnahme und dann kommt die ganz normale Gelbkörperphase. Also wir sind gar nicht in solch vielmonatigen Hormonbehandlungsbereichen. Die Frauen haben oft diese Ängste und sagen, oh Gott, muss ich jetzt ganz lange Hormone nehmen? Was wird mit mir passieren? Ne? Das sind oft die Fragen auch.
Es ist ja nicht nur eine Eizelle, die sie entnehmen, sondern es sind ja auch durchaus mehrere da, die dann alle gleichzeitig befruchtet werden?
Richtig, richtig. Das ist die, oder beziehungsweise der Sinn der IVF-ICSI-Behandlung oder der, ich spreche mit deutschen Worten, der außerkörperlichen Befruchtung, ist letztendlich, mehrere Eizellen von der Patientin zu gewinnen, um damit auch die Chance zu erhöhen. Denn Sie müssen sich das so vorstellen, in einem natürlichen Zyklus reift nur ein Eibläschen heran und man weiß nicht, ob diese eine Eizelle, die in dem Bläschen heranreift, wirklich geeignet ist, um sich einnisten zu können später. Hat man aber mehrere, zum Beispiel 6 oder 8, wir wollen nicht zu viele haben, dann hat man in dieser gewonnenen Eizellen immer, immer gute befruchtete Eizellen dabei, wo sich dann auch wieder die beste herauskristallisiert. Es ist wirklich vom Großen ins Kleine. Man braucht eine Ausgangsmenge, um eine richtig gute Eizelle zu haben, die man dann der Patientin am Tag des Embryotransfers in die Gebärmutter einsetzt und die dann auch anwachsen kann. Wir möchten auch kein Mehrlingsrisiko. Also ich plädiere immer dafür, dass man möglichst wirklich nur ein Embryo einsetzt, damit man nicht gleich auf dem ersten Schlag gleich eine Zwillingsschwangerschaft hat. Das möchte man eigentlich verhindern.
Das heißt, Sie befruchten diese Eizellen und schauen sich dann, wie sich diese Eizellen entwickeln, und die, die sich am besten entwickelt hat, wo Sie denken, ah, da ist die Prognose ganz gut, die wird dann eingepflanzt.
Die Technik hat sich im Laufe der Jahre immer, immer weiterentwickelt. Es gibt ja diese Labore schon seit den 80er Jahren, ne, mit einigen wenigen Kinderwunschpraxen in Deutschland. Jetzt gibt es mittlerweile 140 Kinderwunschpraxen in ganz Deutschland. Alle haben eine wunderbare Ausrüstung im Labor. Und diese Möglichkeit, befruchtete Zellen zu beobachten, unter dem Mikroskop, im Brutschrank, im Inkubator, ist viel, viel sozusagen, hat sich ganz stark verbessert in den letzten Jahren, sodass man einfach aus Beurteilungskriterien, wir sagen immer die morphologischen Aspekte, aber die Betrachtungsaspekte der befruchteten Eizelle zeigen, welche sozusagen die schönste ist. Sie kriegt auch wirklich eine Note. Note 1, Note 2, Note 3, Note 4, A, B, C, D. Also sie kriegt eine Kategorie, beschrieben von der Biologin, und wir nehmen dann die beste.
Die Note 6 gibt es auch?
Nein, die 6 gibt es nicht. Nee, es geht nur bis 4.
Ja, aber es gibt auch welche, die sozusagen überhaupt nichts taugen. Sowas kann auch passieren.
Ja, natürlich. Und das ist auch normal. Auch das ganz, ganz wichtig. Manche Frauen sind sehr traurig und sagen am ersten Tag nach der Befruchtung, wenn wir das Ergebnis erzählen, oh, ich habe ja bloß von 20 Eizellen, sage ich mal, haben sich nur 2 befruchtet, alle anderen waren schlecht. Das ist wirklich in den Eizellen schon programmiert. Da kann keiner was dafür, außer wenn er sehr, sehr ungesund leben würde während der Therapie. Aber das macht letztendlich auch wirklich keiner. Und letztendlich, welches ist die beste? Und die nimmt man dann sozusagen für den Embryotransfer. Und einer von diesen 20 reicht ja, die richtige zu sein.
Ja. Wie hoch ist denn die Erfolgswahrscheinlichkeit?
Das wird oft, sage ich mal, überschätzt. Die natürliche Schwangerschaftswahrscheinlichkeit eines gesunden Paares, das keinerlei Einschränkungen hat, das ist einfach nur am richtigen Tag mal versucht, ist bei 15-20% pro Monat, obwohl es viele Paare am richtigen Tag versuchen. Ne? Da sieht man schon die Auslese der Natur, dass doch in wenigen Fällen nur zugelassen wird, dass es zur Schwangerschaft kommt. Und in der Kinderwunschpraxis ist es so, dass wir bei 35-40% sind, aber Zahlen, die aus dem Ausland oft reinspielen, wie 60-70% Schwangerschaftsrate, das ist wirklich gemogelt, weil dann einfach die Statistik so gemacht wird, dass die Zahl besser ist. Die Schwangerschaftsrate im Labor, also IVF oder ICSI, kann man ungefähr 35-40% erreichen im Monat. Das ist schon sehr viel. Man muss schon sagen, fast jeder zweiten Frau kann man auch im ersten Anlauf schon helfen. Aber viele brauchen dann doch 3 oder 4 Anläufe.
Also das ist die Regel, dass man nicht nur einmal kommt, sondern es ein zweites, drittes Mal, viertes Mal versucht.
Richtig. Es ist ja politisch in Deutschland so, das Gesundheitsstrukturgesetz hat sich seit dem Jahre 2004 nicht mehr verändert. Dieser Paragraph 27, dass 3 Behandlungen genehmigt werden von der gesetzlichen Krankenkasse, wenn man miteinander verheiratet ist und wenn die Frau noch nicht 40 Jahre alt ist, der Mann noch nicht 50 Jahre alt ist, wird es mit der Hälfte bezuschusst. Aber nur 3-mal, das ist letztendlich zu wenig, was der Staat hergibt für die Kinderwunschpatienten. Das muss ich sagen.
Darüber sprechen wir gleich nochmal intensiver, also auch über die Kosten und wo bekommt man eine Förderung und wie läuft das Ganze ab mit den ganzen Anträgen, was man ja auch dann im Hinterkopf haben muss und was man auch als Paar bewältigen muss.
Genau.
Vielleicht nochmal ganz wichtig, aber der Aspekt, welchen Einfluss hat denn das Alter der Frau und des Mannes auf die Erfolgswahrscheinlichkeit?
Das hat einen sehr großen Einfluss, sehr großen Einfluss. Auch da wieder die Fairness und die Ehrlichkeit von uns Ärzten ist immer gefragt, sehr gut zu beraten, ehrlich zu beraten, weil wenn mich eine 40-jährige Patientin besucht und sagt, ach Frau Doktor, sagen Sie mal, wie schnell werde ich denn schwanger, wie schnell kann das klappen? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, die Chance ist sehr, sehr klein aufgrund des Lebensalters, weil einfach die Natur es sich so ausgedacht hat, wir Frauen werden mit Millionen von Eizellen geboren, aber in unserem Leben haben wir nur wenige gute dabei. Das ist ganz, ganz viele gehen zugrunde und entwickeln sich nicht und altern mit uns. Und wenn man eben 40 ist, sind schon so viele unserer Eizellen gealtert. Ich will es versuchen, nicht zu kompliziert zu erklären, also genetisch gealtert. Sie lassen sich nicht mehr so gut befruchten oder sie machen Fehlbefruchtung. Deswegen ist auch die Fehlgeburtsrate ab 35 aufwärts immer steigend, weil es zwar zur Befruchtung kommt, aber nicht mehr zur Entwicklung eines gesunden Kindes. Und das spielt natürlich in die Schwangerschaftsrate mit rein. Ich nenne jetzt eine ehrliche Zahl, also um die 40 herum 5-10% pro Versuch schaffen es, und da muss ich es mal im Umkehrschluss sagen, 90-95% schaffen es nicht. Ich versuche das wirklich genauso zu erklären, dass man weiß, es kann Glück sein im ersten Anlauf, aber es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass es gleich klappt.
Also ich höre raus, das beste Alter unter 35?
Richtig, richtig. Ich sag jetzt mal 25 bis 30, 30 bis 35. Und wir hatten es eingangs gesagt, 30 bis 35, vollkommen normal. Das bringt einfach diese gesellschaftliche Situation heutzutage mit sich. Die Paare entschließen sich oft nicht, vorher schwanger zu werden. Es war eben zu meiner Zeit, sage ich jetzt mal so, vor der Wende noch ganz anders. Da war man mit 25 Jahren eine alte Erstgebärende. So hieß man. Mit 25 im Kreisalter, jetzt kommt eine alte Erstgebärende mit 25 Jahren. Das muss man sich mal überlegen.
Frau Dr. Bauer, ein hochspannendes Thema. Wir machen in weniger als einer Minute weiter eine ganz kurze Pause. Werbung. Sie achten auf Ihre Gesundheit und apodiscounter.de hilft Ihnen dabei. apodiscounter.de ist Ihre Online-Apotheke mit bis zu 60% günstigeren Preisen und schneller Lieferung. Hier finden Sie eine große Auswahl an Medikamenten und Gesundheitsprodukten. Für Fragen rund um Ihre Medikamente steht Ihnen zudem eine kompetente pharmazeutische Beratung zur Seite. Über die apodiscounter-App lösen Sie sogar Ihre E-Rezepte ganz bequem online ein. Sparen Sie zusätzlich 5 Euro auf Ihre nächste Bestellung im Shop auf apodiscounter.de mit dem Gutscheincode PODCAST5. In der apodiscounter-App können Sie sich sogar 7 Euro Rabatt sichern mit dem Code PODCAST7. Alle Details finden Sie in den Shownotes. Weiter geht's mit Frau Dr. Katharina Bauer. Wir sprechen jetzt über den Kinderwunsch. Und Sie hatten vorhin schon erwähnt, wir haben uns das ausgeklammert, die ICSI-Methode. Ne? Mhm. Welche Methoden gibt's denn noch?
Also ich hatte eingangs mal von dem kleinen Stufenschema, von dem Treppchen gesprochen mit den 3 Stufen. Also für mich ist es immer so, die einfachste Methode, wir nennen das mit Abkürzung VZO, ich nenne mal Verkehr zum optimalen Zeitpunkt, klingt immer ein bisschen lustig. Aber da versuchen wir letztendlich beide, Mann und Frau, zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubringen, auch mit der Vorbereitung eines guten Eibläschens. Also wir können leichte Eibläschenunterstützung machen mit leichten Hormonen, nur eine gewisse Optimierung und eine Optimierung des Zeitpunktes des Eisprunges. Dazu gibt es sehr einfache Medikamente. Das macht man gerne, wenn jetzt zum Beispiel der Samenbefund recht in Ordnung ist und wenn auch die Eileiterdurchgängigkeit gegeben ist, die wir vorher mit Ultraschall prüfen. Da wäre diese Methode der erste Weg und kann man auch nicht nur einmal versuchen, sondern zum Beispiel 6 Monate lang. Wenn das nicht klappt, obwohl man das immer perfekt zusammengebracht hat auf den Punkt, würde man eine Stufe weitergehen. Man würde zu der Methode der Sameneinspülung gehen. Der Fachbegriff ist die intrauterine Insemination, die Einspülung von Samen in die Gebärmutter der Frau. Auch da wieder Optimierung, Eibläschen, also gleiche Vorbereitung, aber mit der Besonderheit, dass man an dem Tag des Eisprungs, dass beide in die Praxis kommen müssen, der Mann muss die Samenprobe frisch abgeben und sie wird gewaschen und zentrifugiert von der Biologin, wird also aufbereitet. Es werden tote Spermien herausgewaschen durch die Zentrifuge und nur die besten Samenzellen eingespült.
Das klingt sehr futuristisch.
Und das ist ganz, ganz einfach. Das ist ganz einfach. Und letztendlich hat das auch eine gute Erfolgswahrscheinlichkeit, weil manchmal der Muttermund, der Gebärmuttermund der Frau die Samenzellen nicht richtig durchlässt. Und wenn man sie ein bisschen weiter nach oben bringt, hat man diese Hürde überwunden und schon kann es besser zur Schwangerschaft kommen. Und erst wenn diese Methode auch nicht greift, jetzt kommt die Krankenkasse wieder ins Spiel. Sie genehmigt bei den Paaren nur 3-mal die intrauterine Insemination zu 50%. Das sind wieder die Gesetzlichkeiten des Gesundheitsstrukturgesetzes. Dann muss man entscheiden oder das Paar entscheidet, ob es vielleicht privat zahlt und noch 1-2 Versuche weiter das versucht, weil das sinnvoll wäre. Es ist einfach die gesetzlich vorgegebene Zahl von den Krankenkassen widerspiegelt nicht das Chancenpotenzial des Patientenpaares. Also wir motivieren dann auch schon noch mehr Versuche auch zu machen und nicht gleich zur künstlichen Befruchtung überzugehen. Aber die künstliche Befruchtung, die wir eingangs nannten, die ICSI, IVF oder ICSI, sind natürlich Maßnahmen, die die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit nochmal erheblich erhöhen, weil man eben dann richtig befruchtete Eizellen in die Gebärmutter einsetzt. Man ist einfach mehrere Schritte weiter.
Jetzt gesetzt im Fall, Sie finden 8 Eizellen, die werden dann befruchtet. 6 funktionieren vielleicht und sehen gut aus. Setzen Sie ja wahrscheinlich nur 1 oder 2 dann ein. Was passiert mit den übrigen?
Richtig. Also natürlich maximal 2. Also es gibt in unserem Embryonschutzgesetz steht immer noch drin, das Patientenpaar darf wählen bis 3. Aber 3 Embryonen würde ich immer dem Patientenpaar ausreden, weil wir wirklich sehr daran interessiert sind, diese Mehrlingsschwangerschaftsraten zu reduzieren. Das ist auch modern in der Literatur zu lesen, der Single-Embryo-Transfer, so heißt es. Also nur bitte nur 1 Embryo einsetzen, um einfach den Schwangerschaftsverlauf Verlauf, der Geburtshilfe, nicht diese ganzen Risikoschwangerschaften zu präsentieren, auch diese Verantwortung von uns Kinderwunschärzten einfach über den Tellerrand hinauszudenken und nicht nur ans Schwangerwerden, sondern dass es zur Geburt eines gesunden Kindes kommt. Deswegen möglichst nur eins einsetzen, Sie sagten das. Und die übrig befruchteten Eizellen, wenn die eine gute Qualität haben, jetzt bin ich wieder bei der Note, Note 1, 2, 3, 4, also Einschätzung dieser befruchteten Zelle qualitativ, dann kann sie eingefroren werden in der Kryokanne bei minus 196 Grad flüssigen Stickstoff. Wie, klingt ein bisschen futuristisch, bisschen wie schockgefroren und sie verändert sich nicht. Sie hält an in ihrer kleinen Entwicklung und wenn man sie wieder rausnimmt und damit eine Therapie machen möchte, dann wird sie in den Brutschrank gelegt und springt an, sich weiter zu teilen, entwickelt sich weiter nach dem Alles-oder-Nichts-Gesetz. Entweder sie entwickelt sich oder sie entwickelt sich nicht. Und so kann man eben dann auch später den Frauen mit dem eingefrorenen, befruchteten Eizellen auch sehr gut zur Schwangerschaft helfen, wenn sie sich gut weiterentwickeln im Auftrauzyklus.
Aber auch das ist ja ein gewisser Kostenfaktor, denn diese Kryokonservierung, die wird ja gar nicht bezahlt.
Die wird gar nicht bezahlt, weil sie praktisch als technische Leistung gilt. Aber da gibt es nochmal eine Differenzierung zwischen gesetzlich versicherten Patienten und privatversicherten Patienten. Die Privatkrankenkassen zahlen das wiederum, was sehr pfiffig ist, weil das Einfrieren gar nicht so teuer ist, das Wiederauftauen auch nicht. Also viel, viel weniger die Krankenkasse kostet, als wenn wieder ein ganzer großer Therapiezyklus mit Eizellentnahme von vorne gestartet wird. Also private Kassen übernehmen das ganz gerne, schreiben das auch in ihren Genehmigungen, aber die gesetzlichen Krankenkassen nicht. Die halten sich an dieses Paragraph 27.
Die sind noch nicht so pfiffig.
Sind noch nicht so pfiffig.
Aber es ist ja auch für die Frau viel besser, weil sie einfach mal diese Hormonbehandlung nicht nochmal hat.
Viel, viel besser. Es ist medizinisch viel besser. Es ist weniger anstrengend. Man kann zum Beispiel, das ist auch eine moderne Entwicklung in der Kryobehandlung, man kann den befruchteten Embryo im natürlichen Zyklus der Patientin einsetzen. Sie muss gar nichts nehmen. In ihrem eigenen natürlichen Zyklus am richtigen Zeitpunkt setzt man den aufgetauten, entwickelten kleinen Embryo ein und er nistet sich wunderbar ein in der Gebärmutterschleimhaut. Also das ist ein sehr guter Behandlungsweg.
Dann sprechen wir jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, über die Kosten. Was muss man als Paar einplanen? Welche Unterstützung gibt es seitens der Krankenkassen? Wo gibt es vielleicht woanders noch eine Förderung her?
Richtig. Also ich sagte eingangs schon, dieser Paragraph 27a hat leider nie revolutioniert worden. Den gibt es seit 2004, damals im Gesundheitsministerium festgelegt. Und der sagt eben, dass eine Behandlung IVF oder ICSI mit einem gewissen Pauschalbetrag betrachtet wird. Ich nenne das jetzt mal, wenn IVF mit 3.200 Euro, eine ICSI mit 3.600 Euro. Und die Hälfte davon übernimmt die Krankenversicherung, wenn das Paar verheiratet ist und in den Altersgrenzen sich befindet. Also 1.600 bis 1.800 wäre der Selbstzahleranteil für die Patienten, für die gesetzlich versicherten Patienten. Und auf diesen Selbstzahler-Eigenanteil gibt es noch eine Förderung. Da gibt es seit 2009, gab es die Bundes- und Landesförderung für die Kinderwunschpaare und die ist aber jetzt seit 2 Jahren gekürzt worden, wieder halbiert worden. Also am Anfang waren das ungefähr, war es nochmal die Hälfte, also von 1.800 wurden nochmal 900 als Förderanteil übernommen, sind aber nur noch 450. Das haben sie jetzt praktisch seit letztem Jahr wieder eingekürzt, weil wahrscheinlich viele andere Ausgaben in der Politik mehr Geld brauchen als Kinderwunschpatienten.
Also leider. Einen vierstelligen Betrag müsste man pro Versuch ungefähr einplanen.
Muss man. Man muss da auch ehrlich sein, weil zum Beispiel einfrieren, das ist ungefähr 500 Euro. Das muss auch selber vom Patienten getragen werden und das empfehlen wir immer, weil ja dadurch mehrere Chancen aus einer Therapie entstehen. Also es wäre ja schade, die guten befruchteten Eizellen auch wegzutun. Und viele Patientenpaare frieren auch ein und nutzen das auch später.
Wie oft bezahlt oder beteiligt sich die Krankenkasse? Dreimal?
Dreimal IVF oder dreimal ICSI, also nicht doppelt, sondern nur dreimal insgesamt. Und es gibt noch einen vierten Versuch, auch auf Antrag bei der Förderstelle, der dann mit einem höheren Betrag von der Förderstelle unterstützt wird. Mit 1.800 Euro wird es unterstützt, der vierte Versuch als Privatzahler. Aber man muss auch da ehrlich sein, die Kassenabrechnung, die Privatabrechnung sind zwei verschiedene Schienen. Und im Selbstzahler- oder im Privatzahlerbereich sind die Kosten ungleich höher gegenüber der gesetzlichen Summe. Ich sage es ganz ehrlich, also da ist eine ICSI-Behandlung 4.000 bis 6.000 Euro im Selbstzahlerbereich.
Ne? Wow.
Ja. Und da kann man aber von der Krankenkasse 1.800 wiederum auf Antrag zurückbekommen. Das ist diese vierte Förderung, die gibt es in Sachsen.
Mhm. Aber das heißt, ab dem fünften Mal müsste man es komplett selbst tragen?
So ist es. Nee, es ist sehr, sehr kostspielig, kostenaufwendig, obwohl viele, viele Paare sagen, das ist es uns wert. Finde ich auch richtig, weil auch im Freizeitbereich natürlich von Menschen viel Geld für Urlaube und ausgegeben wird oder für Luxusgüter. Da verzichten die Paare teilweise drauf und sagen, jetzt ist uns der Kinderwunsch wichtig, wir versuchen das jetzt einfach nochmal. Und ich muss letztendlich sagen, ich sage, schön, dass Sie nicht aufgegeben haben, sage ich oft zu meinen Patienten, dann hat es beim fünften Mal genau geklappt und ich sage, jetzt haben wir es geschafft und das ist wunderbar. Und die medizinische Statistik zeigt eben, dass interessanterweise bis zum 7. Embryotransfer, das hat man mal errechnet, eine steigende Schwangerschaftsrate, eine kumulative noch da ist und erst ab dem 7., 8. Transfer das dann wieder sinkt. Das weiß man aus dem Ausland, wo oft mehr Behandlungen gemacht werden als in Deutschland.
Nun ist es ja nicht so, dass viele gleich, sage ich jetzt mal, drei ICSIs versuchen, sondern eine ICSI und dann Kryobehandlung, dann wieder eine ICSI, dann vielleicht noch zwei Kryobehandlungen. Also es dauert ja auch erstmal, bis man dahin kommt, ne? Ja. Wenn Sie jetzt zu sich nach Leipzig gucken, in die Praxisklinik, wie ist es da? Wie viele Versuche braucht man so durchschnittlich, dass es dann klappt?
Das hängt sehr, sehr von der Patientenstruktur ab. Also es hängt sehr vom Lebensalter der Patienten ab. Es hängt sehr auch von der Eizellqualität ab, die man im allerersten Versuch ja einschätzen kann. Im allerersten Versuch mit der Eizellentnahme sieht man, ist es eher eine gute Eizellqualität. Dann haben die Paare schon eine ganz große Chance, dass es innerhalb der ersten drei Versuche klappt. Ist aber die Eizellqualität eingeschränkt, die Zahl sehr eingeschränkt, dann muss man auch zwischendurch mit dem Patienten das in vernünftiger Art und Weise bereden und auch sagen, die Chance ist sehr klein, wollen Sie wirklich noch weitermachen? Und das liegt auch an uns Ärzten, nicht die Patienten immer wie im kleinen Hamsterrad, sag ich mal, zu bereden, macht weiter, versucht, sondern man muss es wirklich ehrlich auch nach jedem Versuch bereden. Deswegen kann man es pauschal gar nicht so sagen. Wann klappt es nach dem wievielten Versuch? Die Frage wird mir aber immer gestellt. Was meinen Sie, wann klappt das? Und dann muss ich genauso antworten. Ich muss die Eizell, die Befruchtungssituation mir anschauen. Ich muss Ihnen das gut erklären. Wenn das alles von den Merkmalen sehr gut aussieht, haben Sie eine gute Chance, dass es innerhalb der ersten drei Versuche auch klappen kann. Gibt die kumulative Schwangerschaftsrate. Nach drei Versuchen sind ungefähr 60-70% der Paare schwanger und 40% ungefähr haben es noch nicht geschafft. So könnte man das sagen.
Aber es klingt ja trotzdem gut, ne? 60-70%.
Absolut, ja. Absolut. Und so ist es auch. Das ist eben die kumulative. Ne? Immer wieder, wer ist beim nächsten Versuch von der Gruppe, wer ist beim nächsten Versuch dabei und so kann man das erklären.
Welche Rolle spielt denn die psychologische Begleitung der Paare? Also wie gehen Sie in der Klinik emotional mit den belasteten Patienten um?
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass dieses Vertrauensverhältnis des Patientenpaares zum Behandler oder Behandlerin einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Also das Paar muss sich erstmal aufgehoben fühlen. Es muss auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Es soll keine Abfertigung sein, dass man nur das schaffen will, das volle Wartezimmer irgendwie ein bisschen zu leeren, sondern man muss sich die Zeit nehmen, die notwendig ist. Man muss eine gute psychologische Ebene haben. Direkt jetzt eine Psychologin in unserer Praxis haben wir nicht, aber wir haben Kollegen auch, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir auch jetzt im schlimmsten Falle auch überweisen und sagen, wir glauben, Sie müssen mal eine Pause machen, Sie müssen wirklich sich da auch direkt psychologisch beraten lassen, um wieder zu sich zu finden, auch nicht diese Ängste zu haben, denn für manche Patientinnen, aber auch für die Männer, man darf das gar nicht so ausklammern, ist es so psychologisch, so psychisch anstrengend, dass auch das eine starke, starke Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität ist und da muss man Acht drauf geben.
Wie verändert sich denn nach einer Fehlgeburt, also wenn es nicht geklappt hat, die Behandlungsmethode?
Man sollte nach einer Fehlgeburt oder wenn es sogar nach zwei Fehlgeburten ist, unbedingt weiter suchen, wo der Grund liegen kann. Nicht einfach nur mit der Behandlung fortfahren, sondern da gibt es Zuarbeiten. Zum Beispiel durch die Immunologin in Leipzig, Frau Dr. Graf, ist eine Kollegin von uns. Es gibt nur eine Immunologin, zu der wir schicken können, weil es hier sozusagen ein bisschen rar besetzt ist vom Fachgebiet, dass nochmal genauer nachgeguckt wird. Gibt es Autoimmunerkrankungen? Gibt es andere Ursachen, die das Halten des Embryos oder das Bleiben negativ beeinflussen? Anatomische Kontrollen, Gebärmutterdiagnostik, Gebärmutterspiegelung, dass man mal mit der Kamera die Gebärmutter sich von innen anschaut, ob Einnistungshindernisse sind. Also all diese Abklärung sollte man nicht zu spät machen bei der Kinderwunschpatientin, sondern möglichst schon, wenn eine Fehlgeburt eingetreten ist. Denn wie gesagt, die Versuche sind begrenzt und man will dann versuchen, vielleicht Punkte auszuschalten, die störend wirken können.
Wie gehen Sie denn mit ethischen Fragen um? Also wenn es jetzt darum geht, um Mehrlingsgeburten, um Embryonenselektion?
Das ist ja sehr schwierig in Deutschland, weil wir haben ja dieses alte, verstaubte Embryonenschutzgesetz aus den 90er Jahren, wo also wirklich wieder alle Jahre immer wieder diskutiert wird auf Vorträgen und auf Konferenzen und es hat sich trotzdem nicht verändert und wir haben so gehofft, dass mit der Ampelregierung letztes Jahr da ein bisschen eine Revolutionierung passieren sollte, dass dann war November, hat sich dann alles aufgelöst, dann hat sich dieses Thema auch für uns Kinderwunschärzte wieder aufgelöst. Also wir haben dieses alte Embryonenschutzgesetz, was uns vieles verbietet. Es verbietet im Prinzip, dass man mehrere befruchtete Zellen Wählen gleichzeitig im Bootschrank liegen lassen darf, um dann die schönste zu wählen, weil das Embryonenschutzgesetz besagt, alles, was sich überhaupt ein bisschen entwickelt, gilt als menschliches Leben und es darf dann nicht einfach so aussortiert werden. Deswegen dürfen wir eigentlich nur diese Zellen kultivieren, die wir auch dann zurückgeben. Aber wir haben diese gute Möglichkeit des Einfrierens. Dieses Einfrierens am ersten Tag danach, sodass wir schrittweise aus diesem befruchteten Eizellpool auch doch mehr nutzen können. Also auch die Technik hat sich mit uns weiterentwickelt. Es gibt dann diese milde Auslegung des Embryonenschutzgesetzes, so heißt es richtig geschrieben. Milde Auslegung bedeutet, ein paar mehr Zellen doch zu kultivieren, also drei zum Beispiel, weil man sieht, alle drei werden sich nicht bis Tag 5 weiterentwickeln. Dann hat man eine, die richtig schön ist. Also so manche Dinge darf man, ohne sich strafbar zu machen. Aber man muss sich sehr streng daran halten trotzdem.
Gibt es noch Paare, die zu Ihnen kommen und sagen, Frau Dr. Bauer, Mensch, wir wollen unbedingt Mehrlinge haben, Zwillinge oder Drillinge, packen Sie mal gleich drei.
Das gibt es wirklich vor allem auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen von ausländischen Paaren, das sind andere Kulturkreise, die sagen, die kommen und sagen, wir wollen ganz viele Kinder und möglichst gleich zwei oder drei. Drei rede ich immer allen aus, weil das ist einfach ungünstig für einen Schwangerschaftsverlauf. Das sind oft Frühgeburten, die Kinder können nicht ausgetragen werden 9 Monate, sondern kommen zu früh zur Welt und dann haben sie Hörprobleme oder Sehprobleme. Also das muss man auch gut vorher erklären. Das Management einer Zwillingsschwangerschaft ist, denke ich, heutzutage geburtshilflich schon gut betreubar und das klappt auch gut in den Kliniken. Und wenn jetzt das Paar sich wünscht, zwei Embryonen sich einsetzen zu lassen, machen wir das auch. Mhm. Ne? Also bis zwei ist es okay für mich. Wir dokumentieren das richtig, dass das Paar sagt, okay, wir wünschen uns Zwillinge, wir sind über alle Risiken und alle möglichen Dinge aufgeklärt worden, die in der Schwangerschaft sein könnten und wünschen uns das trotzdem, wir unterschreiben das, dann können wir auch zwei einsetzen, das machen wir. Aber ich würde zum Beispiel nicht einer jungen Frau unter 30 Jahren zwei einsetzen, weil das schon fast vorprogrammiert wäre, dass Zwillinge wirklich entstehen. Also das würde ich nicht machen, aber bei Patienten über 30, über 35 ist die Wahrscheinlichkeit, dass von zweien wirklich zwei bleiben, auch sehr klein.
Sie sprachen eingangs die Endometriose an. Darüber sollten wir vielleicht noch ein Wort verlieren.
Die Endometriose der Frau ist eine sehr, sehr große Ursache der Kinderlosigkeit. Und die Frauen das im Prinzip von der Pubertät an mit sich herumtragen und gar nicht wissen, dass sie Endometriose-Patientin sind. Und oftmals entdecken wir bei uns in der Kinderwunschpraxis, in der Abklärung, dass eine Endometriose vorliegt. Ich erkläre nur mal in wenigen Worten, was Endometriose bedeutet. Es ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, bei der Patientin ist die Gebärmutterschleimhaut, die normalerweise sich nur in der Gebärmutterhülle befindet und jeden Monat nach außen blutet, sind diese Schleimhautzellen auch an anderen Stellen im Körper. Also zum Beispiel hinter der Gebärmutter oder vor der Gebärmutter an der Blase oder am Eileiter oder am Eierstock. Und immer wenn die Frau ihre Regelblutung hat, ihre Periode, diese Zellen an diesen anderen Stellen auch und machen damit lokale Entzündungen. Und wir wissen, wenn irgendwo Entzündungen entstehen, entstehen Narben. Und so haben die Frauen oft einen vernarbten Unterleib mit einfachen Worten gesagt, also die Eileiter funktionieren nicht richtig, die Gebärmutter zeigt sehr, sehr starke Schmerzen während der Regelblutung, also ist ein Symptom der Endometriose, ist eine sehr, sehr starke Regelschmerz, teilweise vernichtende Regelschmerz, die ist die Frauen immer zum Zeitpunkt ihrer Periode auch berufsmäßig ausfallen, gar nicht zur Arbeit gehen können und viele Frauen benennen das aber nicht und denken, ich muss das aushalten, das hat mir ja meine Mutter schon erzählt, die Regelblutung ist immer schmerzhaft, also verkneife ich mir einfach Worte darüber und somit wird es auch ein bisschen verschleppt und oft nicht erkannt. Es gibt ersten Grades, zweiten, dritten und vierten Grades, also verschiedene Ausprägungsgrade. Aber wir sehen in unserer Praxis oft diese höhergradige Endometriose, die dann einfach eine Schwangerschaft, eine Empfängnis nicht mehr zulässt. Und da ist sehr häufig eben auch, es ist dieses Programm der IVF-ICSI, der außerkörperlichen Befruchtungstherapie, auch notwendig.
Und Fakt ist, Frau Dr. Bauer, Sie sind ja Spezialistin auf dem Gebiet der Endometriose. Deswegen kommen sehr viele Patientinnen auch zu Ihnen. Und ich würde vorschlagen, es hat Potenzial für eine extra Folge. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns nochmal und dass wir explizit nochmal darüber sprechen. Und dann können wir auch 20, 30 Minuten uns Zeit nehmen und das nochmal vertiefen.
Sehr, sehr gerne. Das mache ich gerne.
Vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner, ich würde mal sagen, humorvoller Aspekt. Wie ist es denn mit den Männern, die zu Ihnen kommen? Die verschwinden ja dann in einer Kabine.
Ja.
Gibt es auch Männer, die da wieder rauskommen und sagen, es geht einfach nicht?
Ja, das ist, die Frage ist vollkommen berechtigt und das finde ich auch sehr sympathisch, dass Sie das fragen. Das ist so, das gibt es natürlich auch. Wir betrachten das mit einer großen Natürlichkeit, damit können wir umgehen und das ist vollkommen richtig, dass das auch eine Hemmschwelle für den Mann ist, in einem kleinen Räumchen den Samen zu gewinnen, ohne die Partnerin und vielleicht den Gedanken zu haben, oh, hört mich jemand oder jetzt wissen alle, dass ich da drin bin. Also das ist psychologisch sicherlich nicht einfach. Aber das ist auch nicht schlimm, wenn der Mann wieder rauskommt und sagt, also es hat jetzt überhaupt gar nicht funktioniert. Das macht gar nichts. Dann sagen wir immer so, in Ordnung, Sie gehen erstmal ein bisschen aus der Praxis und ein bisschen in der Peterstraße unterwegs oder Sie gehen ein kleines Glas Wein trinken, erstmal ein bisschen sich beruhigen. Versuchen Sie es später nochmal und wenn es gar nicht geht, gibt es für diese Männer die Möglichkeit, zu einem ganz anderen Zeitpunkt, unabhängig von dem Zyklus der Frau, den Samen zu gewinnen und einfrieren zu lassen. Also das ist auch elegant. Und dann ist es sozusagen reserviert für die Situation, wenn es eben in der Frischabgabe nicht funktionieren würde. Ne? Dann liegt praktisch gefrorener Samen vor. Das ist auch eine gute Idee.
Frau Dr. Bauer, ich bedanke mich bei Ihnen. Das war hochspannend. Sie haben das richtig gut erklärt, muss ich sagen. Großes Kompliment. Es ist eine XL-Folge geworden, aber egal. Das Thema gibt es einfach her. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich denke, da haben wir auch sehr viele Hörer. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es dann in 14 Tagen. Alle Folgen komplett hören Sie auf kernigundgesund.de. Außerdem dort, wo Sie gute Podcasts finden. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne den ganzen Podcast. Nun, alles Gute. Bleiben Sie schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Das war Kernig und Gesund. Präsentiert von Apodiscounter.